Es geht um Jesus Christus, um seine Einzigartigkeit und darum, wie uns das herausfordern soll für unser Leben. Gestern, ganz kurz Wiederholung, ging es darum, dass Jesus schon war, bevor er geboren wurde. Ja, dass er eine Präexistenz hat, ein Sein vor seinem Menschsein. Von Ewigkeit her, weil er nicht Geschöpf ist, sondern weil er Gott ist. Und dass er, Jesus Christus, dem gedient wurde von den Engeln, der in der Herrlichkeit Gott war und ist und immer sein wird, er war freiwillig bereit, diesen Himmel zu verlassen und Mensch zu werden. Und aus der Bibel wissen wir, er hat es getan, weil er dich, weil er mich lieb hat. Ja, für uns ist er gekommen. Und heute soll es nun um die Einzigartigkeit seiner Person gehen, hier auf Erden. Und das geht mit seiner Geburt los. Wir alle wissen aus der Bibel, dass seine Geburt oder seine Zeugung nicht die eines normalen Menschen war. Dass er nicht entstanden ist aufgrund, dass Vater und Mutter Geschlechtsverkehr hatten, sondern dass Gott ihn eingepflanzt hat in das Mädel Maria. Man denkt so 15 Jahre, dass sie so alt war. Und viele sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, sowas gibt es nicht und so weiter. Kann ja jeder denken, was er meint. Aber wenn Gott Gott ist und wenn Gott Tote auferwecken kann, dann kann er auch das, dann ist das gar kein Problem, dann ist das eben nur ein Wunder. Es ist nicht mehr als ein Wunder, es ist ein Wunder, ja. Ein Wunder für uns aber nur, für Gott etwas ganz Natürliches. Er spricht und es geschieht. Und das unterscheidet Jesus schon von allen anderen Menschen. Dass er von Gott eingepflanzt wurde in Maria. Ich lese einmal vor, wie es in Matthäus im ersten Kapitel heißt, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Ganz deutlich, die biblische Sprache, bevor sie Sex miteinander hatten, war sie schwanger. Oder bei Lukas steht 1, Vers 35, der Engel antwortete und sprach zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Aus dem Kontext, wo ich herkomme, aus Kirgisistan, da wird Trinität, Dreieinheit oftmals so gedacht, Gott Vater, Maria und Jesus. Ja, Gott und Maria und natürlich ist Jesus entstanden als Sohn. Das ist verkehrt. Gottes Sohn meint nicht, in diesem natürlichen Sinn, sondern Gottes Sohn ist einmal ein Ehrentitel und zum Zweiten sagt es etwas über das Wesen Jesu aus, dass er Gott gleich ist, dass er Gott ist, dass er zu Gott dazugehört. Und dann, nachdem Jesus geboren wurde, wir kommen ja jetzt aus dieser Weihnachtszeit, dann hat Gott ist nach und nach dem Menschen offenbart, wer denn dieses Baby ist. Denn dieses Baby, das war wirklich ein Baby. Das hatte nicht wie auf Bildern Heiligenschein. Das war ein ganz normales Kind. Und niemand konnte wissen, dass dieser Mensch zugleich Gott ist. Aber wir wissen es, als die Maria noch vor der Geburt, schwanger, zu Elisabeth kommt, da hat ein anderes Kind, auch noch im Mutterleib, hat schon verstanden, wer da kommt und fing an zu tanzen. Ja? Und wow, aus Freude, hier kommt der Immanuel, wo Gott Mensch wird. Später im Tempel, dieser alte Simon, diese alte Hanna, Gott hatte es ihnen offenbart, ihr werdet den Heiland sehen, den Retter sehen. Und dann wussten sie, das ist das Kind, und dann gingen sie hin. Oder die Hirten auf dem Felde, wo der Himmel aufriss, diese unsichtbare Welt Gottes für uns. Ja, wo auf einmal die Hirten hineinschauen konnten und die Engel sahen und die Engel sagten, ich verkünde euch große Freude. Da ist ein Kind, in dem Gott ist. Oder dann die Weisen, die von weit her kamen. Gott offenbarte sein Geheimnis, dass er Mensch wurde. Warum musste Gott Mensch werden? Im Russischen, da haben wir ja für meine Begriffe eine gute Erklärung. Ich denke, das ist vielen von uns bekannt. Ja, auf der einen Seite Gott, dann dieser Abgrund der Sünde und der Mensch ist getrennt von Gott. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen. Die Sünde trennt den Menschen von Gott. Ganz deutliche Aussage in der Bibel. Aber dann hat Gott eine Brücke gebaut. Und bei einer Brücke ist es wichtig, dass sie auf beiden Seiten verankert ist. Sowohl in Gott wie auch im Menschen. Und dieses Bild zeigt die Einzigartigkeit Jesu Christi. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Er wurde Mensch. Und er hat diese Brücke gebaut. Es gibt viele Religionsstifter. Das sind Menschen, die sagen, ja, wir wollen zu Gott. Wir wissen, es gibt Gott und wir wollen dahin. Und sie haben irgendein Gebäude gebaut. Aber das sind alles Menschen. Das sind alles Menschen, die haben mit Gott gar nichts zu tun. Und sie haben keine Anbindung an Gott. Und jede Brücke, die sie bauen und jeder Heilsweg, der endet im Nichts. Und wer da lang geht und abstürzt, fällt ins Nichts. Manche sagen, es ist Mohammed. Aber Mohammed hat selber gesagt, ich bin es nicht. Manche denken, es ist Maria. Maria bringt nicht die Rettung. Manche denken, es ist mein Pastor, der mich in den Himmel bringt. Nein, es ist nicht der Pastor. Auch er ist nur Mensch. Und dann gibt es das andere. Ja, dass Gott selber zum Beispiel. Er konnte den Menschen nicht einfach annehmen aufgrund seiner Heiligkeit. Der Mensch war getrennt durch diese Sünde und Gott kann die Sünde nicht annehmen. Es brauchte jemand, der diesen Kreis schließt. Deshalb nützt es überhaupt nichts, wenn Menschen sagen, ich glaube an Gott. In der Bibel steht einmal, das tut auch der Teufel und er zittert. Es bringt keine Rettung, es bringt keine Vergebung, es bringt uns nicht zu Gott. Und dann gibt es auch das noch, zum Beispiel Engel. Gibt ja die irrigsten Theorien, wie Menschen gerettet werden können. Die Einzigartigkeit Jesu Christi, Gott selber ist gekommen und wurde Mensch und ist verankert als wahrer Gott und als wahrer Mensch und bringt durch sein Leiden am Kreuz und sein Sterben am Kreuz die Menschen wieder zu Gott zusammen. Ihr Lieben, wenn wir das verstehen, und viele haben es ja verstanden, aber wenn wir das verstehen, dass das der einzige Weg zur Rettung ist, wir haben eine Botschaft für unsere Leute in Harthausen. Wir haben eine Botschaft. Wir wissen es. Nicht, weil wir so klug sind. Nein, Gott hat es offenbart. Die Einzigartigkeit Jesu Christi. Sein, Jesu sein. Jesus, wenn wir die Evangelien lesen, da fällt auf, dass er in einer ganz großen Demut über Gott redet. Und da sind zum Beispiel solche Verse: Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Ja, er sagt nicht, ich bin Gott, sondern er stellt sich da in einer ganz großen Abhängigkeit zu Gott. Und von daher gibt es viele, die sagen, siehst du, steht doch geschrieben, Jesus, er steht unter Gott. Er ist gar nicht Gott. Er ist vielleicht die erste Schöpfung. Das Wunderbarste, was Gott geschaffen hat, aber er selber ist nicht Gott. Aber wenn jemand Jesus erkannt hat und ihn angebetet hat, wie zum Beispiel Thomas, ja, und sprach, mein Herr und mein Gott, Jesus hat das nicht zurückgewiesen. Jesus hat bei der Kreuzigung viel geschwiegen, zu allen Vorwürfen hat er geschwiegen. Aber als es um den Punkt ging, bist du Gottes Sohn oder nicht? Da hat er gesagt, ja, du sagst es. Als es bei Pilatus um die politische Frage ging, bist du der König der Juden oder nicht? Da hat er gesagt, ja. In der Offenbarung wird Jesus mit dem Vater zusammen angebetet. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott und dem Lamm, das Lamm ist Jesus. Sie werden zusammen angebetet, es wird kein Unterschied gemacht. Sie sind Gott, er ist Gott. Trinität, haben wir gestern ein bisschen drüber gesprochen. Er ist Gott. Aber er war auch ganz Mensch. Parallel dazu ist es nicht zu trennen. Jesus war von Ewigkeit her Gott. Er war, als er Mensch war, Gott. Nach seiner Auferstehung bis heute und in alle Ewigkeit ist er Gott. Aber die 30 Jahre war er auch Mensch. Und da hatte er Hunger gehabt, wie du und ich. Und er brauchte es, dass seine Mutter ihn gestillt hat. Und er brauchte es, dass Essen gemacht wurde. Er musste essen. Er war müde. Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte, wo er mit seinen Jüngern über den See fährt dort und dann schläft er. Und dann kommt Sturm und er kriegt das gar nicht mit, er schläft. Ja, weil er müde war von dem, was vorher gewesen ist. Er war traurig. Er konnte weinen. Er konnte mitleiden. Er war auch wütend. Er konnte wütend sein. Er konnte enttäuscht sein. Ich habe heute gerade nochmal die Kapitel 26, 27 von Matthäus gelesen, wo sie im Garten Gethsemane sind. Und wo Jesus dann betet und dann zurückkommt zu seinen Jüngern und schlaft ihr immer noch? Schlaft ihr schon wieder? Ja, er konnte enttäuscht sein, er war Mensch. Wer ist Jesus? Es gab in der Christenheit, in der frühen Christenheit, viel Streit darum. Die einen, die sagten mir so, die anderen sagten mir so. Also so ist mir Gott, so ist mir Mensch. Es gab ja noch nicht das Neue Testament. Zusammengefasst, keiner wusste, welche Schriften gelten. Und dann gab es Synoden, die sich getroffen haben, Konferenzen, wo sich die Kirchenführer aus Rom, aus Konstantinopel, aus Alexandria getroffen haben, um darüber zu sprechen, was ist richtiger Glaube. Und 325 nach Christus war in Nicäa eine Konferenz und da hat man sich darauf geeinigt, ist es biblisch, dass der Sohn eines Wesens ist mit dem Vater. Er ist Gott. Er ist Gott, das ist eine ganz wichtige Sache. Aber dann hat man immer gefragt, ja, wie war denn das, Mensch und Gott? Und über 100 Jahre später gab es so eine andere Konferenz und da hat man sich so auf vier wichtige Worte geeinigt. Ich lese sie einfach mal vor. Einmal geht es darum, um die Eigenständigkeit der Naturen, also Vater und Sohn. Es ist unvermischt und es ist unverwandelt. Es geht um Menschsein und um Gottsein, unvermischt und unverwandelt in Jesus zusammen. Und dann geht es aber darum, um die Einheit der Personen. Und das ist ungetrennt und ungesondert. Also man hat versucht zu beschreiben, das, was man kurz sagen kann, Jesus ist wahrer Mensch, wirklicher Mensch und er ist wirklicher Gott in diesen 30 Jahren, wo er auf der Erde gelebt hat. Und Jesus hat in dieser Zeit auf seine Vollmacht und auf seine Möglichkeiten als Gott verzichtet. Wenn ihr an die Versuchungsgeschichte denkt, 40 Tage gefastet und dann kam der Versucher und sagte, schau mal, wenn du Gottes Sohn bist, sag doch, dass aus den Steinen Brot wird. Und er hat es nicht getan. Heute Matthäus 27, wo Jesus gefangen wird. Einer der Jünger schlägt einem Soldaten Ohr ab und Jesus sagt, lass das. Jesus könnte meinen Vater um Hilfe bitten und er würde Tausende von Engeln schicken, um uns hier rauszuhauen und uns zu befreien. Und er hat es nicht getan. Er ist diesen Weg als Mensch weitergegangen. Und er wusste, wo es hingeht. Und weißt du warum? Weil er dich lieb hat. Weil er mich lieb hat. Weil er wusste, ich muss dort sterben, um die Menschheit zu befreien. Sonst bin ich befreit. Aber das Problem mit dem Abgrund ist genau das Gleiche. Es gibt 3 Stellen im Neuen Testament, wo Gott über Jesus redet. Die eine Stelle ist bei der Taufe. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also nochmal Sohn, nicht biologisch gedacht, sondern Ehrentitel, der den Ursprung offenbart, der die Wesensgleichheit offenbart. Gott mit hörbarer Stimme zu den Menschen. Oder auf dem Berg der Verklärung. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das war vor kurzem Predigtext. Und ich fand es sehr schön, wir hatten hier Vertretung gehabt in der Predigt, wie er die Predigt aufgehört hat. Kann sein, dass wir nicht alles verstehen, aber wir können alle gehorchen. Ja? Den sollen wir hören. Und das dritte Mal, das ist dann schon nach dem Einzug in Jerusalem, bevor er gefangen genommen wird, dass Jesus betet, Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Und das Volk, was herum ist, erschrickt. Die verstehen ja nicht die Worte, aber erschrickt, weil sie denken, es ist ein Donner, es ist irgendwas. Sie haben verstanden, dass da etwas passiert ist. Die Einzigartigkeit Jesu Christi. Gott hat ihn gesandt. Gott ist in ihm Mensch geworden. Jesu Dienst des Erbarmens. Ich glaube, auch das ist eine Einzigartigkeit von Jesus. Steht einmal in der Bibel, er war voller Wahrheit und voller Gnade. Er hatte einfach diese göttliche Art, er war ja vollkommen, er war fehlerfrei, sündenfrei und konnte sich erbarmen. Mir ist das in dem Jesus-Film mal groß geworden. Gibt so die Lukas-Verfilmung nach dem Lukas-Evangelium. Der einfache Bibeltext wird gesprochen und dann spielen Leute was dazu. Und da bekommt Jesus von einer Frau, Prostituierten, eine Apfelsine geschenkt. Und nimmt sie in einer großen Güte und Dankbarkeit an. Von einer Person, mit der andere nichts zu tun haben wollte. Die haben sie gemieden, die wurde ausgegrenzt. Aber er konnte das annehmen. Und dann hält er diese Apfelsine und der Film geht ein Stückchen weiter. Und dann steht da ein Kind und dann schenkt er sie dem Kind weiter in einer großen Liebe. Das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow. Ja, wie klasse. Dargestellt jetzt in diesem Fall. Ich habe heute eine Geschichte zugeschickt bekommen und ich dachte, ich lese uns sie einfach mal vor. Die macht ein bisschen deutlich, wie anders wir doch als Menschen sind. Und zwar kommt ein Soldat nach dem Vietnamkrieg in Amerika nach Hause und von San Francisco hat er seine Eltern angerufen. Mutter, Vater, ich komme nach Hause, doch ich muss euch um einen Gefallen bitten. Ich habe einen Freund bei mir, den ich gern mitbringen würde. Natürlich, erwiderten seine Eltern, wir freuen uns, ihn kennenzulernen. Da gibt es aber noch etwas, was ihr wissen sollt, fuhr der Sohn fort. Er ist im Kampf wirklich entsetzlich verletzt worden. Er ist auf eine Landmine getreten und hat einen Arm und ein Bein verloren. Er weiß nicht, wohin er gehen soll. Er hat sonst niemand und ich möchte, dass er bei uns lebt. Das tut uns aber leid, mein Junge. Vielleicht können wir ihm helfen, anderswo einen Ort zu finden, wo er leben kann. Nein, Mutter, Vater, ich möchte, dass er bei uns lebt. Mein Junge, sagte der Vater, du weißt nicht, um was du uns da bittest. Jemand mit einer derartigen Behinderung wäre eine schreckliche Last für uns. Wir haben unser eigenes Leben zu leben und können nicht zulassen, dass sich etwas Derartiges da einmischt. Ich denke, du solltest einfach nach Hause kommen und diesen Kerl vergessen. Er wird schon irgendwie zurechtkommen. An diesem Punkt legte der Sohn den Hörer auf und die Eltern hörten nichts mehr von ihm. Ein paar Tage später erhielten sie einen Anruf von der Polizei aus San Francisco. Ihr Sohn ist gestorben, nachdem er von einem Hochhaus gefallen war, wurde ihnen gesagt. Die Polizei glaubte, es sei Selbstmord gewesen. Die gramgebeugten Eltern flogen nach San Francisco und wurden auf den städtischen Friedhof gefahren, um in der Leichenhalle ihren Sohn zu identifizieren. Sie erkannten ihn, doch zu ihrem Entsetzen entdeckten sie auch etwas, das sie nicht gewusst hatten. Ihr Sohn hatte nur noch einen Arm und nur noch ein Bein. Ein Schock. Die Eltern in dieser Geschichte sind wie viele von uns. Und dann geht das so weiter. Glücklicherweise gibt es jemand, der uns nicht auf diese Weise behandelt. Ja, die Einzigartigkeit Jesu Christi. Wir sind alle geistlich gesehen Invaliden. Wir haben alle unseren Ruhm verspielt, der vor Gott gilt. Aber Gott hat sich unser erbarmt. Sein Dienst des Erbarmens. Er macht Wasser zu Wein. Er hilft einem Freund aus der Klemme. Wie viele Heilungen stehen geschrieben? Wo Leute zu Jesus kommen, und er hat Erbarmen, steht immer wieder da. Er hat Erbarmen. Als er sie sah, hatte er Erbarmen. Es gibt eine Geschichte von Aussätzigen. Der bittet ihn, geheilt zu werden. Und dann steht er und Jesus berührte ihn. Das durfte keiner in Israel. Dieser Mann hat vielleicht jahrelang schon keine Berührung bekommen, total einsam. Niemand hat ihn gestreichelt. Niemand hat ihn in den Arm genommen. Und Jesus, voller Erbarmen, gibt ihm diesen sozialen Kontakt und heilt ihn. Leute, die unter der Sündenlast gelitten haben, den sprach er, zu dir sind deine Sünden vergeben. Ein Petrus, der hinausrannte und bitterlich heulte, wurde berufen zum Dienst. Mit wem hat Jesus nicht alles zusammen gegessen? Mit den ausgestoßenen Leuten, die keiner haben wollte. Ich habe letztens eine Predigt gelesen von einer Vikarin. Jesus kommt nach Berlin. Na, eine große Aufregung. Und einer läuft nicht mit der Masse, sondern geht ins Krankenhaus, ins Altersheim und besucht da irgendeine alte Verwandte. Und die fragt dann, wieso kommst du denn heute zu mir? Und er sagt, ja, Jesus soll kommen. Und Jesus war ja nie da, wo die Massen sind, sondern er ist ja immer dahin gegangen, wo die einsam waren, um zu helfen. Und vielleicht treffe ich ihn ja hier, bei dir, ja? Jesus, dein Herz hatte für die, die verstoßen sind. Dass sich bei denen eingeladen hat, die ganz anders sind, die keiner wollte, der Gemeinschaft mit ihnen hatte. Und dann haben sie plötzlich Gott erkannt, diese Menschen. Ja, und Jesus, der Herzen beruhigt hat, der sein "Fürchte dich nicht" gesprochen hat. Die Einzigartigkeit Jesu Christi. Der Dienst des Lehrens. Ich denke immer mehr, desto öfter ich so die Evangelien lese, desto mehr ich hineinkomme. Jesus hat es seinen Jüngern und seinen Feinden nicht leicht gemacht. Er hat es ihnen so schwer gemacht, ihn nicht zu verurteilen oder ihm zu folgen. Er hat mit so einer Autorität gesprochen. Wenn ihr Matthäus 5 lest, da kommen erst die Seligpreisungen und dann kommt, ihr seid das Licht der Welt und das Salz der Welt. Und dann kommen 6 Stellen, 5, 6 Stellen, glaube ich, wo Jesus sagt, ihr habt doch gelesen, ich aber sage euch, ja, mit einer Autorität lehrt er. Darf er ja als Gott. Aber keiner wusste, dass er Gott ist, als Mensch. Wer ist denn dieser? Das musste doch Feindschaft bringen. Oder lest Matthäus 20, 21, 22, die letzten Gespräche Jesu mit den Pharisäern. Mit den hohen Priestern. Da treibt er sie so in die Ecke, dass sie eigentlich nur den Balken nehmen können und ihn totschlagen. Es geht gar nicht anders. Dieses schöne Kapitel Johannes 10 vom guten Hirten, das hört dann mit Vers 27 auf. Eines der schönsten Verse, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, die Gläubigen, sie hören Gottes Stimme. Nicht akustisch, aber durch die Bibel, durch Gegebenheiten und so weiter. Sie erkennen ja, dass Gott redet. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Super Verheißung. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wie haben die Juden das damals verstanden? Sie haben das ganz genau verstanden. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Weil er gesagt hat, und sie haben so verstanden, du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Das war Jesu Anspruch als Mensch, als normaler Mensch. Oder, ja, das wollte ich eigentlich noch gar nicht zeigen. Okay. Gut, weiß ich nicht. Johannes 6, da war die Speisung der 5000 und dann sagt Jesus im Vers 56, wenn ihr nicht das Brot, das Fleisch, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, dann könnt ihr nicht in mir bleiben. Sagt man zum Juden, er soll Menschenfleisch essen, Kannibale werden. Versteht ihr, wie er sie provoziert hat, in die Enge getrieben hat? Und dann ist Jesus mit den Jüngern alleine, davor steht und viele gingen weg, auch von den Jüngern. Viele gingen weg, sie konnten das nicht ertragen, sie haben das nicht zusammengebracht. Die Taten, die Jesus tut, die konnte keiner tun, außer Gottes mit ihm. Aber dann diese Worte. Und die haben sich geärgert, sind weggegangen. Und dann sagt Jesus im Vers 67 zu den 12, wollt auch ihr weggehen. Versteht ihr, er hat ihnen das nicht leicht gemacht, zu bleiben. Er hat es ihnen leicht gemacht, wollt auch ihr gehen. Und da hat Petrus eine seiner Sternstunden und sagt, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Matthäus 19. Da war so ein reicher Jüngling bei Jesus und Jesus sagte, verkauf alles und es kann kein Reicher in den Himmel kommen. Na, wie ein Kamel durch Nadelöhr, aber ein Kamel kann nicht durchs Nadelöhr kommen. Und dann sagt Petrus, Vers 27, da fängt Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen, wir, ja, wir, die Elite. Wir haben alles verlassen. Was wird uns denn dafür? Und dann erzählt Jesus das Gleichnis vom letzten Sonntag, was Predigttext war, mit den Arbeitern im Weinberg. Und zum Schluss kriegen sie alle den gleichen Lohn. Auch die, die ganz zu Anfang da waren, wie der Petrus, ja, die geackert haben, die die Verfolgung mitgemacht haben. Und Jesus sagt zu Petrus und zu allen anderen Jüngern, macht euch keine Illusionen, Gott kann mit dem Seinen machen, was er will. Ihr seid nicht solche Besonderen. Was ich sagen will, die Lehre Jesu war nicht leicht zu verdauen. Es sind viele weggegangen. Und nach diesem Gleichnis sagt er, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden, getötet werden, verspottet, gekreuzigt und am dritten Tage auferstehen. Ja, wir gehen jetzt hinauf, das war nicht mehr weit. Und ihr werdet dabei sein. Ja, was für eine Perspektive. Aber irgendetwas hatten die erkannt von der Einzigartigkeit Jesu. Von der Einzigartigkeit Jesu. Und sie sind bei ihm geblieben. Und später schreibt dann Petrus in seinem Brief, er Jesus, der keine Sünde getan hat. Ihr müsst verstehen, der Petrus war Jünger. Er war 3 Jahre mit Jesus, Tag und Nacht. Ein Jünger folgte seinem Herrn. Jesus ging auf dem Wasser und Petrus sagt, wenn du es bist, will ich auch dahin. Das war völlig normal für die Jüngerschaft. Da, wo der Herr ist, da gehe ich auch hin. So wie der Herr es tut, so tue ich es auch. Er wusste, wie Jesus war, als es ihm schlecht ging, als er müde war, als er gereizt war. Er, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber den anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden. Dieser Petrus hat die Lehre Jesu begriffen. Und er zieht dann selber los und predigt das, dass in diesem Jesus, in seiner Einzigartigkeit, die Rettung der Welt ist. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das meint, seid ihr mit Gott zusammengekommen. Die Brücke wurde gebaut. Ja, einen Fehler gemacht. Okay, gut. Sein Dienst des Opferns. Und das ist die Krönung der Einzigartigkeit Jesu. Dass er nicht nur Mensch wurde, sondern dass er in aller Schwachheit, in aller Stille ans Kreuz gegangen ist. Heute, als ich gelesen habe, da dachte ich noch so, diese Folterung vorher, diese grausame Folterung, habe mich immer gefragt, wozu war die gut? Rein menschlich gesprochen, dachte ich heute, damit Jesus so schnell sterben konnte am Kreuz. Denn die Verbrecher sind ja nicht gestorben, denen haben sie noch die Beine zertrümmert und dann unten einfach jämmerlich verrecken lassen. Ja, dass Jesus nach 6 Stunden sterben konnte. Er musste nicht sterben, er war nicht schuldig. Aber er ist gestorben. Und die Bibel sagt, für uns Menschen. An aller Stille ließ er mit sich machen. In dem Wissen, dass das Entscheidende auf einer ganz anderen Ebene passiert. Nicht auf dieser menschlichen Ebene. Aber das Entscheidende, dieser Brückenbau, dieses Zusammenführen von Gott und Menschen. Und dann spricht er dieses, es ist vollbracht. das Evangelium von Karfreitag. Und danach weiß man nicht, was man sagen soll. Es ist vollbracht. Nicht, es ist vollbracht, die Leiden sind vorbei. Es ist vollbracht. Der Friede zwischen Gott und Menschen ist da für jeden, der ihn haben will. Dieser jahrtausendalte Fluch, diese Trennung ist überwunden. Und dann kann Johannes schreiben später, also hat Gott, und ich hatte es gestern schon gesagt, anstelle von Welt kann man seinen Namen einsetzen. Also Erwin oder Helmut oder Gisela oder wie auch immer, ja? Oder Reiking. Also hat Gott Reiking geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit Reiking, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Das ist Gottes Wort für dich ganz persönlich, wo er seine Liebe ausdrückt. Das ist Gottes Wort für uns in Harthausen oder für Grötzing, ja, wo ihr herkommt. Das gilt für jeden Menschen. Dieses vollbracht, es gilt für jeden Menschen. Es ist, ich vergleiche es immer so, wie ein Bankkonto, unbegrenzt. Vergebung, Frieden. Aber man muss hingehen und es nehmen. Man muss Jesus glauben, vertrauen, dass es wirklich so ist. Ja, und zu Gott kommen und sagen, Herr, es soll auch für mich gelten. Viele von uns wissen das. Aber viele von uns haben Nachbarn, haben Bekannte, die das nicht wissen. Ihr seid Botschafter. Ja, als er gesagt hat, es ist vollbracht, da brach diese Mauer, dieses Loch in die Mauer. Und der Weg in die Ewigkeit ist offen. Und nun braucht es Leute, die nicht nur drüben mit Gott feiern, dass sie gerettet sind, Halleluja, sondern die bereit sind, auch wieder zurückzugehen und den anderen Leuten zu zeigen, es gibt diesen Weg. Die bereit sind, sich in Dienst nehmen zu lassen und andere ins Reich Gottes zu führen, hineinzubeten, zu informieren, zu werben. Die Einzigartigkeit Jesu Christi, sein Triumph, die Auferweckung. Und da geht schon so ein Stückchen in das morgige Thema rein. Auferweckung, Auferstehung ist für mich wie großes Orchester und irgendwo hinten sitzt einer so mit einem dicken Knüppel, der auf die Pauke haut. Ja, das ist für mich die Auferstehung. Ja, Gott haut auf die Pauke und er sagt, Jesus hat nicht gelogen. Jesus ist wirklich der, für den er sich ausgegeben hat. Er ist wirklich der Sündlose, er ist wirklich Gott, der Mensch. Jesus war wirklich Gott unter Menschen, als Mensch. Und alle, die ihn verachtet haben und die über ihn gespottet haben, sie werden schweigen. Ja, diese Auferstehung. Und weil Jesus auferstanden ist, deswegen müssen wir nicht Leute überreden, Christen zu werden. Wir sollen bezeugen und sie auf Jesus hinweisen. Und sie ermutigen, dass sie zu Jesus selber beten, anfangen zu reden. Meinetwegen, Herr, wenn es dich überhaupt gibt, bitte, komm mit mir in Kontakt, zeig mir das. Ja, er ist lebendig, er kann sich selber zeigen und er will es selber tun. Wir können niemand bekehren, aber wir können bezeugen und wir können hinweisen und das ist unsere Aufgabe. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Wir haben es einmal hier vor uns, ne? Komm und folge mir nach. das meint nicht nur Christ werde Christ, bekehr dich. Das meint, akzeptiere mich als Herrn und tu das, was ich dir sage. Ja? Tu das, was dir wichtig wird, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, wenn du Predigten hörst, wenn du im Gespräch bist über das Wort Gottes. Wenn du merkst, dass ich zu deinem Herzen rede, dann tu das, folge mir nach. Dieser Jesus will uns gewiss machen, dass er allein zu unserer Rettung genug ist. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen keine Taten, du musst nichts tun. Ihm vertrauen. Er hat alles getan. Aber dann aus Dankbarkeit darfst du alles tun. Ja, alle deine Fähigkeiten anwenden für das Reich Gottes. Und dann wurde mir das heute noch wichtig, euch zu sagen, dass Jesus euch sagt, meine Kraft reicht für deine Situation. Er ist der Auferstandene, er ist bei dir. Seine Kraft reicht für deine Situation, ganz egal, wie es aussieht. Die Einzigartigkeit Jesu Christi. Keiner ist wie er. Ich möchte jetzt, wie auch gestern, euch einfach herausfordern zur Entscheidung. Das Singteam wird jetzt gleich ein Lied singen. Ich werde den Text nicht einblenden. Ich möchte einfach, dass ihr zuhört und dass wir in Gedanken bei Gott sind, mit ihm reden, mit ihm beten. Ja, dass wir ihn fragen, Herr, habe ich auf irgendwas zu antworten? Wo du vielleicht schon vor langer Zeit zu mir gesprochen hast. Herr, stehst du vielleicht an meinem Leben? Klopfst du schon lange? Möchtest du, dass ich dir nachfolge? Dass ich anfange zu glauben oder ganz neu glaube? Oder einen neuen Schritt im Glauben gehe? Oder Herr, habe ich irgendwo deine Herrschaft verachtet? Und das dann mit viel Tamtam zugedeckt, um ruhig zu sein? Ja, gebt Gott Gelegenheit, zu euch zu reden und antwortet ihm. Und trefft eine Entscheidung. Entscheidungen kann man auf ganz verschiedene Weise treffen. Ich habe gestern 4 Möglichkeiten aufgezählt. Einer sagt, ich muss das einfach öffentlich machen. Er kann vorkommen zu mir. Und sich hinstellen und einfach damit sagen, ich will mich neu oder das erste Mal für Jesus entscheiden. Ein anderer zieht es vor in seinem Herzen, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, von heute an, Jesus, an diesem Punkt oder überhaupt so und so. Ich möchte euch Mut machen, sagt es hinterher jemand anders, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt. Ein anderer möchte das Gespräch suchen, möchte nochmal drüber reden, möchte im Reden auch seine Gedanken klären. Und ein anderer sagt, ich brauche einfach Zeit, ich muss damit nach Hause nehmen, muss denken. Und ein fünfter versteht gar nicht, wovon ich hier rede. Ist alles okay. Ja? Gott hat seine Zeit mit jedem Menschen. Ist alles okay. Aber wenn Gott heute zu dir gesprochen hat, dann triff eine Entscheidung. Dann lass ihn einfach reden. Kommt dir vor und spielt?